Lasst uns beten. Unser Vater im Himmel, unser Gott, durch deinen Sohn Jesus Christus haben wir einen freien Zugang zu dir und dafür sind wir dir so dankbar. Und wir wollen dich heute Morgen loben und anbeten, aber auch auf dich hören. Und ich danke dir für dein Wort, das lebendig ist, dein Wort, das uns ermutigen kann, ermahnen kann, trösten kann. Und ich bitte dich jetzt, Jesus Christus, dass du uns begegnest im Wort. Danke, dass du da bist. Lehre du uns, wer du bist, wie du bist und was du von uns erwartest. Amen. 6. Juli 2011, nach Mitternacht. Ich bin weg von zu Hause in einem Sommerlager, ähnlich wie das Lager, das unsere Kinder und Teenies gehabt haben diese Woche. Und meine Frau ist alleine zu Hause. Kurz vor der Geburt unserer ersten Tochter. Und mitten in der Nacht klingelt das Telefon. Es ist soweit. Und schnell kommt mir der Gedanke durch den Kopf, also wenn du jetzt nicht schnell bist, wird es definitiv zu spät. Du wirst die Geburt deines ersten Kindes verpassen. Ich nehme den ersten Zug von Biel nach Aarau und es hat gerade noch gereicht. 30 Minuten vor der Geburt. Es wäre beinahe zu spät. Zum Glück hat es noch geklappt. Wer weiß es nicht, wie es ist, zu spät zu sein? Ich meine, wir machen diese Erfahrung immer wieder, auch in unserem Alltag. Zu spät und ich habe den Bus verpasst oder den Zug. Aber nicht so schlimm, der nächste kommt wieder. Zu spät, der Laden ist schon zu, aber die Tankstelle ist vielleicht noch offen. Aber es gibt auch Situationen in unserem Leben, wo wir merken, zu spät ist zu spät. Zum Beispiel, wenn wir uns von Menschen verabschieden sollten und wir zu spät sind, dann sind sie gegangen, sie sind nicht mehr da. Oder Situationen, wenn wir merken, ja, jetzt ist es dran, etwas Gutes zu tun und wenn ich es nicht gemacht habe, dann ist es zu spät. Situationen, wo ich Menschen meiner Liebe zeigen soll und wenn ich das nicht mache, ist es zu spät. Es gibt auch Entscheidungen, die wir im Leben zu treffen haben, die, wenn sie zu spät getroffen werden, dann haben sie dramatische Konsequenzen. Und ich denke, das Problem ist, dass wir oft nur auf unsere kleine Welt fokussiert sind, dass wir oft nur an die nächsten Tage, Wochen, Monate denken. Und wenn wir noch weiter denken, dann ist oftmals der Tod die Grenze unseres Horizonts. Aber hinter diesem Horizont geht's weiter. Und damit es für uns nicht zu spät ist, ist es wichtig, dass wir unser Leben vom Ende her leben, vom Ende her aus dieser Perspektive denken und leben, damit wir wissen, ja, es gibt auch ein Danach. Und deshalb müssen wir uns fragen, ja, wie soll ich heute mein Leben gestalten, damit es dann nicht zu spät ist. Was kann ich heute tun, bevor es zu spät ist? In der Bibel erzählt uns Jesus eine Geschichte, in der wir einen Blick über den Horizont dieses Lebens werfen können. Nicht um unsere Neugier zu befriedigen, sondern um unseren Blick für dieses Leben zu schärfen. Eine Geschichte, die uns zeigt, wie wir zu leben haben, bevor es zu spät ist. Wie wichtig es ist, früher ans Später zu denken. Und ich lese diese Geschichte aus Lukas-Evangelium 16, die Verse 19 bis 31. Hier erzählt Jesus: Es war einst ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und feinstes Leinen und lebte Tag für Tag herrlich und in Freuden. Vor dem Tor seines Hauses lag ein Armer, er hieß Lazarus. Sein ganzer Körper war mit Geschwüren bedeckt. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit dem hätte stillen können, was vom Tisch des Reichen fiel. Aber nur die Hunde kamen und leckten an seinen Wunden. Was für ein Gegensatz. Schließlich, lesen wir hier weiter, starb der Arme. Er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Vater Abraham, rief er, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher. lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen. Ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Abraham erwiderte, mein Sohn, denk daran, dass du zu deinen Lebzeiten deinen Anteil an Guten bekommen hast und dass andererseits Lazarus nur Schlechtes empfing. Jetzt wird er dafür hier getröstet und du hast zu leiden. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, so dass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Dein Vater, sagte der Reiche, schick Lazarus doch bitte zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesen Ort der Qual kommen. Abraham entgegnete, sie haben Mose und die Propheten, auf sie sollen sie hören. Nein, Vater Abraham, wandte der Reiche ein, es müsste einer von den Toten zu ihnen kommen, dann würden sie umkehren. Darauf sagte Abraham zu ihm, wenn sie nicht auf Mose und die Propheten hören, werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn einer von den Toten aufersteht. Diese Geschichte wirft sehr viele Fragen auf. Was will Jesus damit sagen? Will er uns durch diese Geschichte eine Belehrung erteilen, was über alles, was nach dem Tod kommt? Oder hat sie die einfache Botschaft, reich sein ist schlecht und arm sein ist gut und am Ende wird alles umgekehrt? Was will Jesus mit dieser Geschichte sagen? Fragen über Fragen. Ich glaube, diese sind nicht die Gründe, warum Jesus Gleichnisse und Geschichten erzählt. Nein, ihm geht es um viel mehr. Ihm geht es um unser Leben vor und mit Gott. Deshalb lasst uns diese Geschichte etwas näher anschauen. Hier werden 2 Menschen vorgestellt, wie sie gegensätzlicher nicht sein können. Die Geschichte schildert ihr Leben, Tod und endgültiges Schicksal. Auf der einen Seite ist der eine, der reich ist, sehr reich. Das sehen wir an seinen Kleidern, Purpur und Leinen. Das sind Luxusartikel. Heute würde man sagen, ja, der ging nach Mailand oder New York einkaufen. Ein ganz reicher Mann. Und wir lesen noch weiter, ja, sein ganzes Leben scheint eine einzige Party zu sein. Tag für Tag lebt er herrlich in Freuden. Er genießt das Leben in vollen Zügen. Kurzum, er lebt auf der Sonnenseite des Lebens. Auf der anderen Seite lesen wir, da ist ein Armer. Aber noch kurz zurück. Interessanterweise ist der Name des Reichen nicht bekannt. Jesus kennt ihn nicht mit Namen, schon speziell. Auf der anderen Seite, der arme Mann, der heißt Lazarus. Jesus kennt seinen Namen und es ist ihm offenbar wichtig, ihn auch zu ernennen. Warum wohl? Dieser Name hat eine ganz besondere Bedeutung. Der Name heißt Gott hilft. Und dieser Name ist auch ein Programm über dieses Leben. Bei Gott ist meine Hilfe. Gott hilft. Auch wenn er so viel Elend durchmachen muss, er weiß, Gott hilft. Dieser Mann ist nicht nur arm, er ist vermutlich auch obdachlos. Wir lesen hier, dass er vor dem Tor des Reichen liegen muss. Der ist noch zusätzlich ständig am Verhungern und würde sich freuen, mit den Resten so des Reichen zu ernähren. Aber er bekommt sie nicht. Und als ob das nicht genug wäre, er ist auch noch krank dazu. Wehrlos ist er den herrenlosen Straßenhunden ausgesetzt, vielleicht weil er gelähmt ist. Was für ein krasser Gegensatz, da ist der reiche Mann wohl ernährt, in einem großen Haus, hat Spaß am Leben, auf der anderen Seite der arme Mann am Hungern, krank. 2 Leben, die unterschiedlicher nicht sein können, getrennt von einem Tor. Und ich habe gedacht, wie schwer muss es für Lazarus gewesen sein, auf die andere Seite des Tores zu sein und ständig die Partys, die Musik der Partys zu hören, ständig sich bewusst zu sein, dass andere Menschen es viel besser haben als er. Und das ist schon alles, was wir über das irdische Leben der beiden zu hören bekommen. Mich würden noch viel mehr Sachen interessieren. Die Geschichte lässt mich nicht einfach kalt. Ich ich hätte gerne zu wissen, ja, warum war denn der reiche Mann so unbarmherzig? Warum hat er kein Mitleid mit dem Lazarus? Aber Jesus erzählt uns hier nicht mehr. Das nächste, was uns berichtet wird, ist ihr Tod. Wir lesen in Vers 22, schließlich starb der Arme, er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Auch der Reiche starb und wurde begraben. Wir sehen, mit dem Sterben wird alles anders. Für beide kommt die Zeit des Sterbens. Der Tod ist nun der Prüfstein, ob sich das Leben auf Erden, ob es wirklich sinnvoll war. Lazarus stirbt und wird vielleicht in ein Massengrab begraben. Als armer Bettler hat er sicher nicht ein prunkvolles Begräbnis erhalten. Aber was hier geschrieben steht, ist viel besser als alles andere. Wir lesen hier, er wurde von den Engeln zu Abraham getragen und durfte sich an dessen Seite setzen. Das lässt irgendwie spüren, jetzt wird's gut, jetzt wird's anders. Engel, Abraham, was soll das bedeuten? Es ist so, für die Juden ist das Wissen, mit der Gemeinschaft mit Abraham haben zu können, das Schönste, was es gibt. Abraham als Vater aller Glaubenden, Abraham als Begriff für das Paradies. An der Seite Abrahams zu sitzen, ist auch für uns heute, bedeutet für uns heute, im Himmel zu sein. Das wird bestätigt auch durch Matthäus 8, 11, wo Jesus sagt, viele werden von Osten und Westen kommen und sich mit Abraham, Isaak und Jakob im Himmelreich zu Tisch setzen. Jetzt wird es gut. Jetzt bekommt Lazarus einen Ehrenplatz im Reich Gottes. Auch der Reiche stirbt, aber er wird nicht von den Engeln Gottes getragen. Wir lesen, dass er sich im Totenreich wiederbefindet unter großen Qualen. Für Lazarus bringt der Tod das Ende seines irdischen Leidens, für den reichen Mann das Ende seines irdischen Glücks. Aber wir müssen uns schon fragen, ja, was hat der reiche Mann falsch getan? Wird er bestraft, weil er reich war? Ganz sicher nicht. Auch der Abraham war ein sehr reicher Mann, der hatte Schafherde und Ländereien und weiß ich was. Und auch in der Bibel gibt es viele reiche Menschen, die uns als Vorbilder beschrieben werden. Reich sein an sich ist ganz sicher nichts Schlechtes. Genau so wenig lehrt uns diese Geschichte, dass alle Armen automatisch im Himmel kommen werden. Die Sünde des reichen Mannes ist nicht sein Reichtum, sondern sein Egoismus. Er lebte nur für sich. Er lebte, als gäbe es Gott nicht. Er dachte nicht daran, dass er auch eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen muss. Er fragte nicht nach Gott, darum hatte er auch kein Herz für seinen Nächsten. Wer Gott liebt, der sieht auch die Not des Nächsten. Deshalb muss er jetzt leiden. Ich habe mich gefragt, ja, wie vermeidet man solch eine unschöne Überraschung nach dem Tod? Der Abraham wird diesem verstorbenen reichen Mann die Antwort geben. Aber für ihn war es zu spät. Wir kommen jetzt zum Zentrum dieser Geschichte und lesen in Vers 23, im Totenreich litt er große Qualen. Als er aufblickte, sah er in weiter Ferne Abraham und an dessen Seite Lazarus. Bis jetzt hat der reiche Mann den Lazarus übersehen oder nicht sehen wollen. Und jetzt plötzlich, da ist noch einer, da ist der Lazarus. Und wendet sich an Abraham, ganz schön, Vater Abraham, und sagt, ja, ganz plötzlich wird er anspruchslos. Der in seinem Leben auf breitem Fuß gelebt hat, sagt er einfach, ja, Vater Abraham, hab Erbarmen mit mir und schick Lazarus hierher, lass ihn seine Fingerspitze ins Wasser tauchen und damit meine Zunge kühlen, ich leide furchtbar in dieser Flammenglut. Nur so wenig. Wir sehen hier, die Hölle ist kein Märchen, um den Menschen Angst zu machen. Nein, sie ist Realität. Ein Ort des Leidens und der ewigen Trennung von Gott. Wir sprechen nicht gerne darüber, ich auch nicht. Wir hören nicht gerne darüber. Wir sträuben uns dagegen, wenn wir sowas hören. Aber genau so wie der Himmel ist auch die Hölle Realität. Und es ist wichtig, dass wir das wissen. Weil Gott nicht nur barmherzig und liebevoll ist, sondern auch heilig und gerecht. Beide Seiten von Gott müssen wir kennen. Und der reiche Mann nimmt das Gespräch hier mit Abraham auf und bittet ihn um Erbarmen. Er leidet und wünscht sich eine geringe Linderung. Und gerade der Lazarus, den er so hat leiden lassen in dieser Welt, soll sein Leiden lindern. Aber was sagt der Abraham? Er erinnert den Reichen daran, hey, du hast das Gute erhalten für dein Leben, du hast das Gute nur in deinem Leben gesucht. Der Arme hingegen musste leiden und jetzt widerfährt beiden Gerechtigkeit. Nachher machte er den reichen Mann auf die endgültige Trennung aufmerksam. Außerdem liegt zwischen uns und euch ein tiefer Abgrund, sodass von hier niemand zu euch hinüberkommen kann, selbst wenn er es wollte. Und auch von euch dort drüben kann niemand zu uns gelangen. Eine Trennung, die endgültig ist. Deshalb kann Abraham die Bitte des Reichen nicht erfüllen. Und sehr interessant, dieser Mann, der reiche Mann, wird nach seinem Tod nicht nur anspruchslos, sondern macht auch etwas, was er sein Leben lang nicht gemacht hat. Er fängt an andere zu denken. Er weiß, meine Geschichte kann ich nicht mehr ändern, es ist vorbei, es ist für mich zu spät, aber ich habe noch 5 Brüder zu Hause und die leben wahrscheinlich genauso gottlos, wie ich gelebt habe. Wenigstens die sollen nicht am gleichen Ort kommen. Deshalb bittet er Abraham: Dein Vater, sagt der Reiche, schick Lazarus doch zur Familie meines Vaters. Ich habe nämlich noch 5 Brüder. Er soll sie warnen, damit sie nicht auch an diesem Ort der Qual kommen. Interessant, der Reiche wird im Totenreich evangelistisch. Er fängt an, evangelistisch zu denken an die anderen. Oh, die sollen gewarnt werden. Die brauchen einen Evangelisten. Und wenn einer kommt aus dem Toten noch besser, die werden sicher auf ihn hören. Aber Abraham sagt, nein, das, was du willst, haben die ja bereits. Menschen, die vor dem waren, was nach dem Tod kommen kann. Sie haben ja Mose und die Propheten, auf sie sollen sie hören. Das ist die jüdische Bibel. Kannst du weiterklicken? Mose und die Propheten, das ist die jüdische Bibel, das, was sie damals hatten. Und anders gesagt, heißt es hier, die sollen auf den Willen Gottes hören. Die sollen auf das hören, was Gott gesagt hat. Gottes Weisung, die nur will, dass das Leben gelingt. Darauf kommt es an. Auf das Hören auf das Wort des Gottes und auf die Umsetzung im eigenen Leben. So kann man von einem zu spät verschont werden. Auf den gelebten Glauben kommt es darauf an, der in der Liebe sichtbar wird. Wer sich durch die Botschaft der Bibel nicht überzeugen lässt, der wird sich auch nicht durch Wunder überzeugen lassen. Auch nicht dadurch, dass Menschen aus den Toten zurückkommen. Auch Jesus ist ja auferstanden und die Pharisäer haben auch nachher nicht an ihn geglaubt. Damit endet diese Geschichte. Es gibt kein Happy End wie in den Hollywood-Movies. Die Geschichte hat eine ernüchternde Botschaft. Es gibt ein zu spät. Das müssten wir doch alle wissen. Mit dem Tod setzt mein Leben ein Ende. Was ich davor versäume, kann ich nachher nicht wieder gut machen. Ich treffe immer wieder Menschen, die mich fragen, ja, Gott ist ja barmherzig, wird es am Schluss nicht irgendwas machen, dass es doch wieder gut kommt. Jetzt ist die Zeit. Es geht in dieser Geschichte nicht darum, im Einzelnen auszumalen, was nach dem Todesgrenze kommt. Wir würden gerne darüber spekulieren, noch mehr erfahren, wer mit wem reden kann und so weiter, wer wen sieht und so weiter, aber das ist nicht der Akzent von dieser Geschichte. Die Geschichte will uns erinnern, das Leben hier ist einzigartig. Die Entscheidungen, die wir hier treffen, sind von bleibender Bedeutung. Jetzt ist die Zeit, auf Gott zu hören, jetzt ist die Zeit, die Not des anderen zu sehen, jetzt ist die Zeit, unsere Liebe weiterzugeben. Die Kernbotschaft dieser Geschichte konzentriert sich nicht auf das danach, sondern auf das, was die 5 Brüder von reichen Mann noch machen können. Du sollst deinen Gott lieben wie dich selbst, von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Alles beginnt mit der Liebe Gottes. dass ich seine Liebe erkenne und erfahre und sie und diese Liebe erwidere. Wer Gott liebt, der bekommt auch offene Augen für die Nächsten. Martin Luther hat mal gesagt, wer Gottes Güte fühlt, der fühlt auch seines Nächsten Unglück. Wer aber Gottes Güte nicht fühlt, der fühlt auch seines Nächsten Unglück nicht. Ein Beispiel vom Lazarus zeigt uns Jesus ganz klar, der Glaube ist nicht einfach eine Kopfsache, eine Meinung, sondern der Glaube muss praktisch werden. Der Glaube hat auch mit der Frage zu tun, ja, wie gehe ich mit meinen Mitmenschen um? Wie begegne ich meinen Mitmenschen? Wer auf Gott hört, dem werden die Augen für die Not des Nächsten geöffnet. Für Menschen, die Hunger haben, Hunger nach Brot, aber es gibt auch so viele Menschen, die Hunger nach Zuwendung, nach Liebe, nach Zeit haben. So viele Menschen sind beziehungsarm heutzutage, auch um uns herum. Klar gibt es den Hunger zum Beispiel bei unseren fernen Nächsten in Afrika oder in den Hungergebieten dieser Welt, aber dieser Hunger ist auch in dieser Stadt, auch in Wiel begegnen wir dem ständigen Hunger. Letzte Woche durfte ich mit beiden Seiten des Hungers konfrontiert werden. An einem Nachmittag kommt der Leiter einer Hilfsorganisation zu mir und erzählt mir, wie sie Tausende von Kindern in Afrika ernähren können. Mit 72 Franken können sie ein Kind ein Jahr lang ernähren. Und ich war tief beeindruckt, wie mit so wenig so viel gemacht werden kann. Die können wirklich einen Unterschied machen. Ein Tag später treffe ich den Armut auf der Straße hier in Wiel. Ein junger Mann spricht uns an auf die Straße und sagt, könnt ihr mir bitte helfen? Ich habe seit 4 Tagen nicht mehr gegessen. Ich habe schon lange nicht mehr geduscht. Der hat wirklich gestunken. Könnt ihr mir bitte helfen? Letzte Nacht musste ich auf einer Bank unter dem freien Himmel schlafen. Da ist mein Schlafsack. Könnt ihr mir bitte helfen? Und solche Menschen treffen wir immer wieder auch in der Notwende und auch zu uns im Büro kommen solche Menschen. Und die Frage, die sich stellt, ist, was tun, wie helfen? Wie kann ich jetzt Nächstenliebe zeigen? Oder ist der Glaube nur etwas, was Kopfsache ist? Lässt uns die Not der anderen kalt? Das hat mich sehr bewegt, diese Begegnungen, die ich hatte. Und in mir selber ist wie eine Spannung, ja, wie kann ich noch mehr helfen? Wie kann ich ganz konkret Gottes Liebe zeigen? Und oft sehe ich mich so begrenzt. Aber die Frage ist ja, was kannst du wenigstens tun? Als ich diesen Bibeltext las, musste ich mich auch fragen, ja, für wen erzählt Jesus überhaupt diese Geschichte? Wer soll denn diese Geschichte hören? Ich glaube, Jesus erzählt die Geschichte für die Verwandten und Nachkommen von Lazarus, aber auch für alle, über deren Leben steht Lazarus, Gott hilft. Für alle, die auf Gott vertrauen, sich an ihn festklammern, egal was kommt, egal was sie erleben. Für alle, die sagen können, ja, trotz allem, meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Für alle, die Opfer von Krieg und Gewalt sind, für alle, die misshandelt werden, für die, denen ihr Recht vorenthalten wird, für alle, die auf Gott hoffen. All diese Menschen will Jesus durch diese Geschichte Mut machen. Euer Recht ist bei Gott. Gott hat das letzte Wort. Bei ihm ist Hilfe und Trost. Denkt an Lazarus. Gott hilft. Jesus erzählt die Geschichte auch und vor allem für die 5 Brüder des reichen Mannes. Er erzählt sie nicht, um ihnen die Hölle heiß zu machen, nein, sondern um sie zu warnen, dass es nicht eintrifft, wovon diese Geschichte spricht. Er erzählt sie auch für uns alle, damit es auch für uns kein zu spät gibt. Damit wir lernen, unser Leben sinnvoll zu gestalten. Wir wissen nun, unser Leben ist einzigartig. Die Entscheidungen, die wir jetzt treffen, sind von bleibender Bedeutung. Und Jesus bringt uns diese Botschaft nicht, um uns Angst zu machen, um uns schlaflose Nächte zu schenken oder Bauchschmerzen, nein, sondern um uns auch die Chancen dieses Lebens aufzuzeigen. Jetzt ist noch Zeit, wir haben so viele Chancen. Und auch uns sagt Jesus wie den 5 Brüdern, hört auf Mose und die Propheten, hört auf die Bibel, hört auf das Wort Gottes, damit euer Leben gelingt. Und er will auch, dass wir uns prüfen und uns fragen, wie habe ich bis jetzt gelebt? wer bin ich in dieser Geschichte? Führe ich ein egoistisches Leben, ohne an die anderen Menschen zu denken, ohne an Gott zu denken? Suche ich das Gute nur in diesem Leben oder auch auf die andere Seite des Horizonts? Steht auch über mein Leben geschrieben, Lazarus, Gott hilft, meine Hilfe ist bei Gott. Wenn du merkst, dass du dich auf einem falschen Weg befindest, dass du das Gute nur in diesem Leben auf dieser Erde gesucht hast, dann ist heute noch Zeit. Für dich ist es noch nicht zu spät. Heute gilt auch für dich noch die gute Botschaft von Jesus. Gott will nicht, dass du das Gleiche erlebst wie der reiche Mann. In der Bibel lesen wir, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gottes Ziel ist, dass wir Menschen für immer mit ihm leben, dass wir seine Freude, seine Gemeinschaft genießen können. Deshalb sandte er seinen Sohn Jesus Christus, der gab alles für uns, der hat für unsere Strafe hat er bezahlt. Er ist am Kreuz von Golgatha für uns gestorben, damit wir nicht mehr bestraft werden müssen. Unser Egoismus und unsere Gleichgültigkeit trennen uns von Gott. Und deshalb ist Gott auch, muss auch Gott gerecht sein und uns die Konsequenzen tragen lassen. Aber wenn wir an Jesus glauben, wenn wir glauben, dass er für uns alles getragen hat, und wenn wir zu ihm kommen und sagen, Jesus, ich bitte um Vergebung, dass ich ohne dich gelebt habe, dann kann Jesus uns vergeben und uns ein neues Leben schenken, damit es nicht zu spät wird. Jetzt ist die Zeit, umzukehren. Vielleicht das erste Mal zu Jesus zu kommen oder erneut ihn zu bitten, schenk mir ein neues Herz, schenk mir eine Liebe zu dir, zu den Mitmenschen, schenk mir Augen, die überhaupt diese Menschen sehen, damit ich nicht mehr gleichgültig bin. Schenk mir, dass ich so liebe, wie du liebst, dass ich so handle, wie du gehandelt hast. Schenk mir dein Herz. Wenn du diese Entscheidung für Jesus treffen möchtest, vielleicht das erste Mal oder wenn du sagen willst, ja, ich will das erneuern, wenn du das machen willst und Hilfe brauchst, kannst du nach dem Gottesdienst nach vorne kommen, dass Menschen, die dir helfen können, diese Entscheidung für Jesus zu treffen. Und Jesus will uns hier auch die Chancen unserer Zeit hier auf Erden zeigen. Sind wir bereit, dass Jesus uns die Augen für die Realität öffnet, damit wir die Menschen sehen, so wie er sie sieht? Ich will dich ermutigen, Jesus in der nächsten Woche zu fragen, Herr, wer ist mein Lazarus? Wer ist mein Lazarus? Wen hast du mir anvertraut, damit ich mich um seine Bedürfnisse kümmere? Egal, was für eine Art von Armut das ist. Zeit, Hunger oder was auch immer. Zuwendung, Liebe. Wer ist mein Lazarus? Ich glaube, wenn wir das tun, werden wir nicht lange warten müssen, bis Gott uns Menschen und Möglichkeit über den Weg schickt, wo wir Nächstenliebe ganz praktisch zeigen können. Sind wir bereit, diesen Schritt zu wagen? Ich weiß, es ist nicht besonders angenehm. Wir müssen aus unserer Komfortzone heraus und ja, vielleicht Ängste überwinden und ja, einfach den Menschen näher kommen, die vielleicht anders sind, die vielleicht ein bisschen stinken oder was auch immer. Aber Jesus will uns in dieser Welt gebrauchen und wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen, dann werden wir Großes mit Jesus erleben. Aber ich habe auch gedacht, ja, was nützt es, alle Armen dieser Welt zu ernähren, wenn sie dann satt in die ewige Verlorenheit gehen müssen? Die Realität des Himmels und der Hölle darf uns nicht einfach kalt lassen. Ich meine, als der reiche Mann merkte, dass die Hölle real ist, hat er plötzlich ein evangelistisches Anliegen bekommen, leider zu spät. Und so sollte es auch bei uns sein, wenn wir davon überzeugt sind, dass dieses Leben einzigartig ist, dann sollten wir nicht anders können, als diese Zeit jetzt zu nutzen, um den Menschen die gute Botschaft von Jesus zu bringen und Kontakte zu Nichtchristen zu pflegen. Und ich weiß, viele von euch machen das und ich danke euch dafür. Das finde ich Hammer, dass so viele Menschen sich in Nichtchristen investieren, dass auch Menschen immer wieder Leute im Gottesdienst einladen. das finde ich super. Aber nutzen wir noch mehr diese Zeit. Es gibt noch so viele Menschen, die hoffnungslos sind, die diese gute Botschaft von Jesus brauchen. Die Liebe zu Gott wird uns zu den verlorenen Menschen führen. Sind wir bereit dazu? Der lebendige Glaube hat zwei Füße, zwei Hände und einen Mund, der nicht schweigen kann, wenn es darum geht, von Jesus zu erzählen. Es hat mich so berührt, diese Woche wieder mal in der Apostelgeschichte zu lesen, wie die Apostel sagten, wir können nicht schweigen, von dem zu erzählen, was wir gesehen und gehört haben. Wir sind so begeistert von diesem Jesus, dass wir nicht schweigen können. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir als ganze Gemeinde diese Begeisterung für Jesus gewinnen, dass wir nicht schweigen können, sondern ständig Menschen zu Jesus führen. Und ich will dich ermutigen, in der nächsten Woche und darüber hinaus Jesus konkret zu bitten, zeig mir die Menschen, die vorbereitet sind. Menschen, die suchend sind. Ich bete seit einiger Zeit auf diese Weise und letzte Woche habe ich eine ganz besondere Erfahrung gemacht. Eine Person, die ich noch nie gesehen habe, kommt, braucht ein Gespräch und ich merke, sie ist von Gott vorbereitet. Sie sucht seit 10 Jahren und sie ist jetzt bereit und ich konnte ihr das Evangelium erklären. Bittet Gott, zeig mir die Menschen, die reif sind, so wie Früchte, wie Trauben, die einfach gepflückt werden sollten. Und ich glaube, Gott wird uns noch mehr gebrauchen. Jetzt ist die Zeit, auf Gott zu hören. Jetzt ist die Zeit, sich für Jesus zu entscheiden, bevor es zu spät ist. Jetzt ist die Zeit, unsere Liebe weiterzugeben, uns um die Not des anderen zu kümmern. Lasst uns doch das Beste aus diesem Leben machen, mit der Hilfe von Jesus und in der Kraft des Heiligen Geistes dieses Leben sinnvoll gestalten, bevor es zu spät ist. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, es gibt Worte in deinem Bibel, in deinem Wort, die uns manchmal nicht passen. Auch für mich sind sie manchmal so unangenehm. Aber dein Wort ist Wahrheit und du liebst uns. Auch darin zeigst du deine Liebe, dass du uns warnst, dass du uns aufmerksam machst. Wie ein Mensch, der vor einem brennenden Haus ruft, hey, Feuer. Ich bitte dich, Jesus, dass wir heute Morgen dein Rufen annehmen und dass wir uns aufmachen zu dir. Ich bitte dich für Menschen, die hier sind, die noch keine Entscheidung für dich getroffen haben, dass sie sich heute Morgen retten lassen. Danke, Herr Jesus Christus, dass du es gut mit uns meinst, dass du alles gegeben hast, damit wir gerettet werden können. Danke, Jesus, dass du die ewige Gemeinschaft mit Gott für uns bereithältst. Danke, dass du uns liebst. Wir wollen uns jetzt einfach für dich öffnen und das tun, was du uns sagst. Segne du uns in der nächsten Woche mit offenen Augen, mit offenen Herzen, offene Ohren, damit wir dein Reden hören, damit wir verstehen, auf jedem Schritt, was dran ist. Zeigt uns die Menschen, die unsere Liebe, unsere Zeit, unser Geld, unsere Ohren brauchen. Zeigt du uns, wer Lazarus in unserem Leben ist. Danke, Jesus, dass du uns hilfst dabei, dass du uns nicht überfordern willst mit all den Sachen, sondern dass du in uns lebst und die Kraft des Heiligen Geistes steht uns zur Verfügung. Ich lobe dich dafür. Amen.